Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und hier mit mir an der gemütlichen Hydrogen Bar sitzt wie immer Johannes. Hallo Johannes, grüß dich.
Ja, hallo Martin. Freut mich, dass wir wieder hier so zu zweit zusammenkommen. Und ja, wir haben uns ein Thema mitgenommen, das von der anderen Seite der Welt kommt, nämlich wollten wir heute zu Japan reden. Ich glaube, haben wir nicht sogar eine Episode aufgenommen, als ich in Japan war?
Ja, das könnte
es nicht. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl an.
Ja. Es verschwimmt. Ja.
So viel.
Ja, passiert. Genau. Es verschwimmt immer ein bisschen mit den ganzen Dienstreisen und so. Aber ja, genau, das Thema soll heute Japan sein, und zwar auf der einen Seite eine sehr interessante Meldung aus Japan, die uns von Kawasaki Heavy Industries erreicht hat, und auf der anderen Seite aber noch viel spannender, Johannes. Ich interessiere mich natürlich sehr dafür, was du in Japan erlebt hast, als du da jetzt vor wenigen Wochen warst und auch ja auf der Smart Energy Week warst und deine Eindrücke aus den Gesprächen auf der Messe und mit den Kunden, die du ja zum Teil auch besucht hast, mit denen du dich getroffen hast, die interessieren mich natürlich sehr, sehr stark, weil es natürlich immer ein schöner Kontrast, der zum Teil ist, zwischen solchen Verlautbarungen in irgendwelchen Pressemeldungen, die natürlich immer sehr schön formuliert sind und gut auf Marketing getrimmt sind, und dann der Realität, wenn man wirklich dann im Gespräch mit Unternehmen ist. Insofern wäre es für mich sehr spannend, wenn ich dir da einige Fragen dazu stellen könnte.
Ja, genau. Kannst du auch.
Ja, genau.
Ja. Genau, aber um erstmal den News-Part abzuarbeiten, vielleicht, wir haben nämlich auch jetzt gerade vor kurzem einen Artikel gefunden, in dem über einen Wasserstoffverbrennungsmotor berichtet wird, der in Zukunft in einem richtigen so Bulk Carrier Schiff eingebaut werden soll. Also so ein Schiff, das Schüttgut durch die Gegend transportiert. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, muss man fast sagen, weil bisher wurden Wasserstoffantriebe ja hauptsächlich in so lokalen Anwendungen eingesetzt. Ja. Also jetzt irgendwelche quasi Fähren, die immer nur von einer Seite zur anderen Seite vom Ufer fahren. Oder irgendwelche Schlepper, die innerhalb von Hafengebieten unterwegs sind. Und hier soll zum ersten Mal wirklich ein Dauerbetriebsmotor auf Wasserstoff umgerüstet werden.
Ja, genau. Aber wirklich ein hochseetaugliches Schiff, das dann eben mit Wasserstoff tatsächlich dann auch laufen soll. Nicht nur mit Wasserstoff natürlich wieder in der ersten Phase, was auch verständlich ist, sondern das ist ein sogenanntes, eben halt ein Co-Firing. Man kann also auch noch eben halt Schiffsdiesel oder Öl eben halt verbrennen und kann dann eben halt Wasserstoff zuführen oder zuheizen, um das Schiff anzutreiben. Aber ist natürlich trotzdem ein sehr großer Fortschritt jetzt im Vergleich dazu, wie du es erwähnt hast, irgendwelche Schlepper im Hafen, irgendwelche Fähren, irgendwelche Touristenschiffchen, die halt eine Stunde irgendeine Runde fahren und dann wieder zum Anleger zurückkehren, weil für diese Boote ja eigentlich die Konkurrenz mit der Batterie ja vorhanden ist. Also wenn ich sowieso jedes Stündchen wieder an meinem Anleger vorbeikomme, ja gut, dann kann ich eigentlich auch dann wieder anstecken und die Batterie wieder laden. Vielleicht dauert das ein bisschen länger, aber es ist schon irgendwie machbar höchstwahrscheinlich. Aber für solche Hochseeschifffahrt, für die Hochseeschifffahrt, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, jetzt sich das halbe Schiff mit Batterien vollzuladen und sich dadurch dann die Nutzlast zu reduzieren. Insofern spielt so wie es ja auch immer ist, das ist ja auch nichts Neues oder ist ja auch kein Geheimnis, aber Wasserstoff spielt seine Stärke ja immer speziell in solchen Heavy-Duty-Anwendungen aus.
Genau. Was an der Sache auch interessant ist, dass eben der Kawasaki wirklich auf auch flüssigen Wasserstoff geht, eben auch wegen der Packungsdichte, wegen der höheren räumlichen Effizienz und nicht auf den einfach druckgespeicherten Wasserstoff, was ja in den meisten anderen Schiffsanwendungen der Fall ist. Es liegt vielleicht auch daran, dass natürlich Kawasaki Heavy Industries quasi mit ihrem diesen Wasserstoffprojekten, die sie umsetzen, sehr stark auf den verflüssigten Wasserstoff gehen. Und dann, wenn man den sowieso da hat, dann kann man dann auch in der Nutzung wieder den verflüssigten Wasserstoff weiter nutzen.
Ja, das passt natürlich auch sehr gut zusammen mit dieser schon berühmt gewordenen Suiso Frontier, die ja schon seit einigen Jahren im Einsatz ist und flüssigen Wasserstoff transportiert in großen Behältern da an Bord dieses Schiffes. Insofern ist es ja dann nur folgerichtig, hier auch weiterhin auf der Seite sozusagen des flüssigen Wasserstoffs zu stehen und weiterhin auf diese Technik zu setzen. Die Vorteile hast du schon aufgezählt. Und ich glaube, für solche Hochseeschifffahrtsanwendungen ist ja weniger jetzt tatsächlich der gasförmige Wasserstoff die Konkurrenz, sondern eher dann eben halt Derivate wie Ammoniak, die halt relativ leicht und schön in flüssiger Form an Bord gespeichert werden können. Und halt vielleicht auch, das ist natürlich der Hauptvorteil von Ammoniak, dann bei Raumtemperatur auch flüssig sind und nicht bei sehr niedrigen Temperaturen gehalten werden müssen, um flüssig zu bleiben. Aber die Erfahrungen, die Kawasaki Heavy Industries da in den letzten Jahren offensichtlich gemacht hat, die sind dann trotzdem so, man setzt auf den flüssigen Wasserstoff und nicht auf Derivate, die natürlich auch als verhältnismäßig energieintensiv hergestellt werden müssten. Man hat natürlich auch beim flüssigen Wasserstoff den Aufwand, man muss erst verflüssigen und so weiter, das ist schon alles klar. Und vor allem dann auch natürlich durch entsprechende Isolierung und vielleicht auch aktive Kühlung dann den Wasserstoff flüssig halten. Aber trotzdem setzt man auf diese Technik im Vergleich zu Derivaten, hat vielleicht auch Handhabungsgründe. Die haben wir schon öfter angesprochen, natürlich auch die Toxizität an Ammoniak. Also insofern ist wahrscheinlich diese Entscheidung sehr gut nachvollziehbar. Und dass es nicht der gasförmige Wasserstoff ist, wie gesagt, hängt natürlich halt sehr maßgeblich mit der höheren Energiespeicherdichte zusammen.
Ja, genau. Und das andere quasi Spezielle da an diesem Setup ist natürlich der Wasserstoffverbrennungsmotor. Also die gehen nicht auf eine Brennstoffzelle oder sowas, sondern sagen, sie haben halt die existierenden Motorplattformen und die wird einfach umgerüstet, sodass man eben auch Wasserstoff verbrennen kann. Ist natürlich dem quasi risikoärmeren Vorgehen geschuldet, dass man sagt, die Motoren sind erprobt. Es ist viel einfacher, die jetzt auf Wasserstoffbetrieb umzurüsten, als wenn ich hier Brennstoffzellen im Megawatt-Bereich aufbauen muss und die dann in so einem Schiff habe, die dann, ja, das dann auch irgendwie 24/7 über Jahre laufen muss, wo man wirklich sagt, da ist Zuverlässigkeit wichtig. Es geht halt nicht, dass das Schiff dann irgendwo quasi mitten im Meer liegen bleibt, weil dann wieder eine Brennstoffzelle ausgefallen ist, sondern da braucht man wirklich diese Robustheit und Verlässlichkeit. Und darum ist natürlich verständlich, dass dann Kawasaki da auch auf den Verbrennungsmotor geht. Und ja, ist vielleicht auch der typisch japanische Ansatz, dass man sagt, was man hat und was man anpassen kann, das passt man an, als dass man was Neues entwickelt. Aber man muss natürlich auch sagen, gerade im Hinblick dann auf die Nutzung, die Wartung, ganzen existierenden, quasi Wartungsinfrastrukturen, da kennen sich halt alle Werften mit Verbrennungsmotoren aus. Das ist viel einfacher, dann dieses Schiff überall auf der Welt zu warten, als wenn ich da Brennstoffzellensysteme habe, wo sich niemand auskennt.
Ja, genau. Ja.
Wobei, man muss ja auch sagen, also so wie ich das in dem Artikel gelesen habe, ist das Schiff eigentlich nur für den innerjapanischen Verkehr gedacht. Also zwar auch Hochsee, die haben ja einige Inseln, die Japaner. Ja. Genau, aber es ist jetzt nicht gedacht, dass die irgendwie jetzt von Australien nach Japan bringen, ungefähr.
Ja, genau. Nee, das sehe ich eigentlich ähnlich. Es ist wahrscheinlich wirklich auch einfach dieses Setzen auf eine Weiterentwicklung einer bestehenden Technologie, um vorsichtig zu agieren in gewisser Hinsicht und sich nicht, ja, sozusagen das Schiff halt stillzulegen jetzt über Jahre hinaus, wenn da irgendwas nicht funktioniert, sondern man geht behutsam vor und erweitert das mit dieser Wasserstofftechnik, mit dem Flüssigwasserstofftank, mit diesem Co-Firing-Prozess, um im Notfall halt immer noch auf die alte und bewährte Technik zurückgreifen zu können und nicht da in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen. Insofern auch dieser Schritt aus meiner Sicht sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja, genau. Ja, ansonsten, genau, also ein Punkt, den ich noch, oder worüber ich nachgedacht habe, also es gibt ja da genau, das wollte ich zuerst sagen, bevor ich auf meinen Nachdenkpunkt eingehe. Es ist ja dieses auch Co-Firing angedacht, beziehungsweise bisher in den Tests ist man bis zu 95% Wasserstoffzuführung gegangen. Ich glaube, es wurden auch 100% reiner Wasserstoffbetrieb getestet, aber eben auch dieser gemischte Verbrennung. Und das macht das System natürlich auch um einiges robuster, wenn man sagen kann, ja gut, wenn mal wieder kein Wasserstoff da ist oder wenn die Wasserstoffpreise in die Höhe schießen, dann kann man zur Not auch mit anderen Treibstoffen das Schiff betreiben. Also das ist natürlich auch so ein typischer De-Risking-Ansatz, der da bestimmt eine Rolle spielt. Gerade auch aus dem Hintergrund, dass es halt selbst in Japan nicht so viele Wasserstofftankstellen für Schiffe gibt. So. Und da macht es natürlich Sinn, dass man dann überall einfach zur Not Schiffsdiesel nachfüllen kann. Ein anderer Punkt, den ich mir auch gedacht habe, ist, ich weiß nicht, ob du da mehr dazu weißt, theoretisch kann man ja auch die Effizienz von dem Verbrennungsmotor steigern mit der Wasserstoffzuführung, weil man ja auf höhere Ausgangstemperaturen kommt, also höhere Verbrennungstemperaturen, und dieser Wirkungsgrad steigt ja eigentlich mit der Temperaturdifferenz. Und ich glaube, das ist ja auch ein großer Punkt bei den Verbrennungsmotoren für LKWs, dass die natürlich um einiges effizienter sind als Dieselverbrennungsmotoren, einfach weil man die höhere Temperaturdifferenz hat.
Ja, genau. Ja, das ist so ein Punkt, glaube ich, der gern vergessen wird. Es wird sich oft beschwert, dass der Wirkungsgrad von Wasserstoffanwendungen so schlecht wäre. Und der ist ja auch um einiges schlechter, in Anführungszeichen, als wenn man eben jetzt so rein elektrische Systeme verwenden würde, eben halt Batterie und Elektromotor. Aber man muss natürlich die Technologie ja eigentlich mit dem vergleichen, was aktuell Stand der Technik ist. Und es gibt ja tatsächlich ja wenige Sachen, die einen schlechteren Wirkungsgrad haben als ein Benzin- oder ein Dieselverbrennungsmotor. Insofern ist es auf jeden Fall so, ja natürlich, der Wirkungsgrad, der ist nicht perfekt von Wasserstoffverbrennungsmotoren, um Gottes Willen, aber der ist trotzdem wesentlich besser als der Wirkungsgrad von Dieselverbrennungsmotoren.
Ja, genau. Und natürlich hat man dann auch reduzierte Schadstoffe.
Ja.
Das macht vielleicht auch einen großen Punkt aus in dieser japanischen, ja, soll man sagen, Binnenhochseeschifffahrt. Ja. Also wenn man da zwischen den Inseln unterwegs ist, dass man ja da immer relativ nah an bewohnten Gebiet.
Ja.
Und da ist natürlich die Schadstoffbelastung bestimmt ein Punkt, der da auch irgendwie adressiert werden soll. Auch wenn es natürlich nicht so ist, dass der Wasserstoffverbrennungsmotor komplett schadstofffrei ist. Da muss man auch so transparent sein. Diese Stickoxide, die werden da weiterhin entstehen, selbst wenn ich mit 100% Wasserstoff arbeite.
Ja.
Aber da gibt es natürlich auch Methoden, wie man die Stickoxide wieder reduzieren kann.
Ja, genau. Ja, es gibt ja Zunehmend mit mehr Häfen tatsächlich, die auch diese Anforderungen stellen, an was da eben halt verbrannt werden darf, quasi halt im Hafengebiet oder in der Nähe von Küsten. Und es gibt ja schon, ja, es mittlerweile ist, wobei ich das weiß, ja mehr oder weniger Standard mittlerweile auch tatsächlich, dass eben halt der Brennstoff gewechselt wird, sobald so ein großes Schiff eben halt in Hafennähe kommt oder in Küstennähe kommt und dann sozusagen das ganz, ganz widerliche Zeug nicht mehr verbrannt wird, eben Schweröl und dergleichen. Und solche Anforderungen erfüllt man natürlich wesentlich leichter und schöner und angenehmer, wenn da Wasserstoff verbrannt wird. Und ja, es gibt zum Teil ja da auch eben ja so ein Credit-System, was dann auf die Reedereien ja eben ja umgelegt wird. Und wenn man da natürlich sozusagen jetzt Schiffe in der Flotte hat, die dann nur Wasserstoff verbrennen, dann quasi im Hafenbereich oder im Küstenbereich und damit im Endeffekt ja quasi schadstofffrei unterwegs sind, dann hat man sich natürlich einen großen, hat man sich dann einen Joker sozusagen halt ins Deck natürlich gemischt und kann dann solche Flottenverbräuche natürlich dann damit sehr schön reduzieren. Selbst wenn man am Anfang vielleicht noch nicht jedes Schiff sofort auf Wasserstoff, ja, vielleicht eben halt transformiert und umrüstet, aber sobald man so ein Schiff in der Flotte hat, reduziert man damit natürlich den Ausstoß erheblich. Und das macht es dann natürlich schon auch attraktiv und macht's, und das ist ja immer das Schöne dann, macht es dann halt auch eben halt wirtschaftlich dann attraktiv und spannend und nicht nur aus, ja, sozusagen aus Gründen, ja, weil es irgendein Förderprojekt ist oder weil man sich irgendwie einen nachhaltigen, quasi Anstrich verpassen möchte oder sonst was, sondern dann ist es wirklich halt eine wirtschaftliche Anwendung und eine Frage, ja, vielleicht kommt es dieser Reederei sogar billiger, eben hier nachzurüsten. Man spart sich dadurch Geld, man hat zwar logischerweise die Investitionskosten, aber hat dann eben auf die lange Sicht sehr viel niedrigere Betriebskosten. Und dann ist es natürlich erst recht spannend. Und das ist ja immer so auch diese Sache, die wir ja seit Jahren schon auf die Konferenzen hören und die wir auch im Podcast natürlich wieder ansprechen. Diese Wasserstofftechnologie, ja, ist schön und gut. Und es ist natürlich auch gut, dass es eben halt Förderprojekte gibt und Sachen, ja, so Sachen wie Demo-Projekte. Aber so richtig spannend wird der Hochlauf natürlich erst, wenn es eine wirtschaftliche Lösung ist. Und so sieht hier möglicherweise der Business Case aus. Man spart sich im Endeffekt diese Abgaben drauf auf das Ausstoßen von Schadstoffen in Hafen- und Küstenbereichen.
Ja, wobei, also man muss ja auch sagen, das ist weiterhin ein Förderprojekt. Ich glaube, Nedo ist da involviert, also diese japanische Technologieförderung. Also es ist noch nicht so, dass es sich wirklich von selber trägt.
Wobei das mir hier noch nicht genau, das jetzt nicht, das war halt schlecht formuliert von mir, das stimmt, nee. Dieses Projekt, das ist natürlich gefördert, das ist ganz klar. Aber man hat schon den Eindruck, man macht es nicht nur um der Förderung willen, sondern man ist auch auf einem Weg hin zu einem Business Case, der irgendwann dann wirtschaftlich funktionieren sollte oder könnte.
Ja, genau. Und das ist vielleicht jetzt gleich eine Überleitung zu dem Thema, wie war es in Japan? Genau. Zur Einordnung, ich war bei dir Smart Energy Week, das ist so eine Messe in Japan, wo es um alles Mögliche geht, was halt dieses Stichwort Smart Energy fällt. Also von Photovoltaik zu Batterien, Wasserstoff, Windkraft, Smart Grid-Anwendung, Sustainability, kommt da alles zusammen. Was natürlich dann heißt, dass quasi jeder Bereich nicht allzu groß ist, muss man natürlich offen sagen. Aber es ist natürlich weiterhin eigentlich die größte Messe in Japan zu diesem Thema. Ja. Also gerade zu Thema Batterie, zum Thema Wasserstoff ist es der größte Bereich. Und ja, was man da mitbekommen hat, ist, dass schon einiges los ist in der Branche da, dass viele Firmen aktiv sind, dass auch also war interessant, auf der Messe konnte man wirklich auch die Aktivität der Besucher in den einzelnen Bereichen sehen. Und Batterie war erschreckend ruhig, muss ich sagen. Wasserstoff war schon einiges los, also mehr los als im Batteriebereich. Aber wenn man mit den Leuten geredet hat, die schon mehrere Jahre dort sind und immer wieder hingehen, die haben gesagt, dass eigentlich der Wasserstoffbereich auch um einiges nachgelassen hat. Und wirklich viel Leute waren halt wirklich in diesen Smart Grid Sachen und Distributed Energy und so weiter. Also da da ist anscheinend wirklich gerade das Interesse der japanischen Firmen drin. Aber wir wollen ja hier über Wasserstoff reden. Und da muss man auch sagen, es ist wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, auf der einen Seite hat man die schönen Veröffentlichungen und Announcements und schönen Poster an den Messeständen und so weiter. Ich war noch bei einem Vortrag von Kawasaki Heavy Industries genau zu diesem ganzen Hydrogen Road Ding, zu diesem Suiso Frontier Chip, was alles gut klingt. Und dann hat man quasi im Nachhinein in den Gesprächen gehört, dass halt zum Beispiel dieses Schiff gerade anscheinend irgendwie trockengelegt wurde und halt im Hafen auf seinem Dock liegt, weil es einfach weder in Australien genug Wasserstoff hergestellt wird, noch in Japan genug Nachfrage nach Wasserstoff da ist, dass es sich lohnt, das zu betreiben. Gleichzeitig hat natürlich Kawasaki dieses Announcement, dass sie gerade ein großes Wasserstoffterminal aufbauen, ein größeres, wo sie wirklich auch viel Wasserstoff lagern können. Ich glaube, vor Tokio war das, wo man schon merkt, also es wird viel auf diese Entwicklung gesetzt, viel quasi in die Zukunft gemacht, aber ja, die quasi die Wasserstoffwirtschaft kommt da auch in Japan nicht zu sehr ins Rollen. Ja. Und man hat schon das Gefühl, dass halt da ja der Fokus hauptsächlich auf die Entwicklung gelegt wird, weil solange man entwickelt, muss man halt noch nicht auf den Markt gehen. Und wenn man dann fertig entwickelt hat, dann muss man sich schon ein neues Projekt überlegen, das man entwickeln kann.
Ja, was war denn dein Eindruck? War da auch, so wie wir es jetzt im Herbst letzten Jahres so ein bisschen hier in Deutschland erlebt haben, so ein bisschen diese Resignation im Wasserstoffbereich und diese Meinung vorherrschend, ja Mensch, wir hätten jetzt in dieser Halbphase, hätten wir die Chance gehabt, wir haben sie nicht genutzt und jetzt jetzt liegen die harten Jahre vor uns, oder ist die Stimmung da schöner und besser, als sie zum Beispiel da im Herbst in Stuttgart auf der Messe der Fall war?
Also ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass da die so Resignation da war, sondern eher dieses typisch japanische, wir machen jetzt einfach weiter und dann wird's schon. Genau. Und was man schon merkt, ist, dass halt viele von den japanischen Firmen, die schauen halt jetzt, wie finden sie Möglichkeiten, ihre entwickelten Produkte anzuwenden. Und da gehen halt mehr und mehr japanische Firmen dann weiten den Blick und schauen aus Japan raus, weil die halt sagen, ja gut, in Japan ist halt im Moment sehr, sehr schwer. Da gibt es auch weniger quasi staatliche Unterstützung. Da wurde mehrmals gesagt, was halt in Europa passiert und auch in Deutschland mit dem zum Beispiel Hydrogen Backbone, da haben die schon mehr das Gefühl, dass hier in Europa quasi auch bessere Rahmen geschaffen werden für den Wasserstoff. Und dass man das halt in Japan ja nicht hat, wo so gefühlsmäßig einfach die Entwicklung zwar unterstützt wird und irgendwelche neuen Projekte, aber dann die Markteinführung, das muss dann der Markt regeln. Und da schauen halt jetzt viele Firmen dann eben nach Europa und sagen, ja, können wir nicht da unsere Produkte unterbringen? Und ist das nicht ein Markt, den wir dann bedienen können? Und ich habe das Gefühl, viele europäische Firmen, die da waren, die schauen genau mit dem anderen Blick nach Japan und sagen, oh, Japan ist doch so führend im Wasserstoffbereich.
Oh je. Dann kommt es irgendwann dazu wahrscheinlich, dass die ganzen europäischen Firmen ihr Zeug nach Japan verkaufen und die ganzen japanischen Firmen ihr Zeug nach Europa verkaufen.
Gut, dann sind ja beide glücklich.
Das wäre tatsächlich die Frage auch gewesen, die ich dir stellen wollte, auf welche Märkte dann die Japaner da eben jetzt tatsächlich schielen oder spekulieren, wenn sie sagen, ja, in Japan passiert nicht allzu viel.
Ja, also ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich Europa. Ich habe auch mit ein paar Firmen geredet, die sagen ja, Indien ist interessant. Das Problem ist da halt, dass die Preise so niedrig sind, hoher, hoher Preisdruck da ist und gerade jetzt für diese Sachen, die neu entwickelt wurden, da wollen die Firmen natürlich eher dorthin gehen, wo sie höhere Preise verlangen können. Und das sehen sie auf jeden Fall in Europa. Aber an sich ist es auch alles, also in Amerika ist quasi, ist komplett abgeschrieben. Und China ist geschlossen, gerade jetzt mit den Reibereien zwischen Japan und China. Und da bleibt dann eigentlich nur noch Europa. Und ja, das ist schon das, wo sich die Firmen drauf fokussieren.
Ja, verrückt, gell? Also das ist tatsächlich so, diesen Eindruck, den hatte ich ja auch, als ich in Japan war, im Herbst letzten Jahres, dass viele Unternehmen aus Europa dahin gehen, also da so eigentlich das Paradies erwarten, also jetzt Wasserstofftechnologie angeht und oder Meinung sind so, wir verkaufen unsere Produkte in Japan, weil dort geht es ja richtig ab, eben mit Wasserstoff, da wird nicht so gezögert wie hier. Und ja, es wird offensichtlich dann umgekehrt jetzt ganz genauso gesehen. Ja, verrückte Sache. Hattest du den Eindruck, dass auf der Messe auch Unternehmen aus China vor Ort sind, oder ist das sowas, was für Chinesen eigentlich nicht interessant ist?
Nein, da gab es auch einige Firmen. Also die Chinesen, hat chinesische Firmen, die sind natürlich auch quasi apolitisch unterwegs und sagen, wenn wir Geld machen können, dann machen wir das Geld. Und das ist ja eher quasi in die andere Richtung, dass halt der chinesische Staat sagt, ihr Japan, ihr benehmt euch
Nicht gut
nicht
genug.
richtig, ihr dürft jetzt nicht mehr auf unseren Markt rein. Aber die Chinesen, also waren natürlich einige chinesische Firmen da. Es ist jetzt nicht so, dass da quasi die absolute chinesische Dominanz da war. Also wie bei einigen Batteriemessen, wo man halt wirklich merkt, da ist irgendwie gefühlt 80% der Firmen sind aus China. So extrem war das nicht. Aber es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt die chinesischen Firmen nicht sagen, Japan ist der zentrale Markt für die Zukunft.
Interessant, weil auf den Messen in Europa hat man ja schon den Eindruck, ja, natürlich, das sind auch chinesische Firmen, aber die sind speziell, was das Thema Wasserstoff angeht, stehen die halt eben halt so typisch, wie es immer ist, da stehen die noch alle am Rand sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, die haben in den Messehallen halt so die äußere Reihe von Ständen. Und man merkt ja immer so ein bisschen dran, eben halt, wie fortgeschritten so eine Marktreife auch dann in China ist, je mehr auch diese Unternehmen so in die Mitte, auch von den Messehallen rücken sozusagen quasi, und irgendwann stehen sie in der Mitte und die europäischen Unternehmen stehen am Rand. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, der Großteil von chinesischen Herstellern, speziell wenn die sich hier in Europa präsentieren, die sind eher noch am Anfang. Die machen da ein paar, Schritte nach vorne, halten mal sozusagen ihre Zehen ins kalte Wasser. Aber die sind noch nicht so, wie es wahrscheinlich in der Batterietechnologie ist, dass die sagen so, wir sind hier die Besten und die Größten, sondern da ist es schon noch ein Weg hin. Und anscheinend sind Japan ja genauso zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, genau. Vielleicht noch ein anderer Punkt, der wirklich interessant war, dass halt natürlich Japan oder die japanischen Firmen weiterhin an den Brennstoffzellenfahrzeugen arbeiten. Also Toyota hatte da mehrere Modelle mit Brennstoffzellen dastehen. Es war auch Hyundai da mit dem neuen,
Nexo.
das Nexo,
Nexo.
gell? Nexo war das. Ich
Ja,
verwechsel immer die
nein,
Kona und
Nexo.
Nexo, aber Nexo war der Wasserstoff. Und da, ja, also, keine Ahnung, man hat halt schon das Gefühl, ja, die bleiben dran an ihrer Strategie, auch wenn man jetzt keine Wasserstofffahrzeuge auf der Straße sieht, abgesehen von ein paar Wasserstoffbussen. Aber es lag vielleicht auch drum, dass da in diesem Messegelände und drumherum, das ist ja quasi so ein Wasserstoff Testfeld mit, ich glaube, da gibt es eine oder zwei Tankstellen sogar, damit die Busse da auftanken können und Wasserstoff ja, laden können. Aber sonst muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so, dass da überall
Ja,
Wasserstofffahrzeuge
genau.
rumfahren.
Ja, ich glaube, die eine von den Tankstellen, die liegt ja auch auf dem Gelände und Kawasaki Heavy Industries, soweit ich es jetzt im Kopf habe. Die andere ist ja so ein bisschen, ich glaube, öffentlich wirklich da an diesem Messe, an dieser Messe-Location. Und als ich da, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, als ich da im Herbst die Tankstelle bei Kawasaki da eben halt angeschaut habe, da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da die Fahrzeuge jetzt Schlange stehen. Ehrlich gesagt, da kam schon jetzt ab und zu mal einer vorbei,
ja, genau,
und hat da halt sein bisschen aufgetankt. In dem Fall, als ich da jetzt dort war, waren das dann eben halt so Kleinbusse eher. Aber da war jetzt keine Riesenschlange an Bussen, die jetzt da darauf gewartet hätte, jetzt aufzutanken, ehrlich gesagt. Ja,
ja, genau. Ja.
Ja. Naja.
Aber genau, es ist Japan. Es wird einfach weitergemacht, ja, so ungefähr. Irgendwann. Also wenn die dran glauben, dann ziehen die halt die Strategie auch durch.
Ja, und wie war es sonst noch in Japan? Ich glaube, das ist ja auch, wir reden natürlich hier viel über die Messe jetzt quasi, aber du warst ja nicht nur auf der Messe, sondern hast dich natürlich auch im Land ein bisschen umgeschaut. Hast du den Eindruck, es geht voran mit der japanischen Energiewende und diesem japanischen Willen auch jetzt ja unabhängiger von fossilen Kraftstoffen zu werden und eher auf die Autonomie ja zu setzen, so wie die Ankündigungen ja waren vor einigen Jahren? Passiert da was in der Richtung oder ist man da auch auf so einem Stand wie in Europa und sagt, oh, wir müssen jetzt erstmal wieder zurückrudern in gewisser Hinsicht, um unsere schwankende Wirtschaft zu stabilisieren?
Also, es ist schwer zu sagen. Ich war bei einem Vortrag, da ging es darum, um Windkraft in Japan. Und das war schon quasi, man kann schon fast sagen, ernüchternd im Vergleich zu dem, was in Europa passiert. Also da macht es auch sozusagen gar keinen Sinn, das in denselben Graph zu packen, weil dann ziehst du Japan nicht mehr, weil da so wenig passiert. Und die hatten jetzt, also war ein großer Punkt war, sie haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, so einen relativ großen Push für Offshore-Windkraft gemacht, wo sie irgendwie, glaube ich, 4 Gigawatt an Leistung installieren wollen, die dann auch vergeben wurden an mit einem Bieterverfahren. Und da ist jetzt nach einem halben Jahr ist dann der größte, also die größte Firma, die, glaube ich, irgendwie 2,7 oder 3 Gigawatt von diesen 4,5 Gigawatt umsetzen wollten, ja, ist schon wieder ausgestiegen. Und jetzt wollen sie es neu vergeben. Also es läuft nicht gar so gut. Ja. Aber es ist halt auch das Japan, da ist halt meistens so, da wird am Anfang wahnsinnig viel diskutiert und geplant. Aber wenn es dann in die Umsetzung geht, dann geht es relativ schnell. Und ich glaube, jetzt ist man noch immer in dieser Diskussions- und Planungsphase.
Die Voraussetzungen für Windkraft, die müssten doch eigentlich ganz gut sein. Mit, ja, eben halt,
ja.
Besteht fast nur aus Küstenabschnitten sozusagen. Und dafür ja Hunderte und Tausende von Kilometern lang. Ist doch eigentlich für Windkraft wie gemacht.
Gut, aber an der Küste ist ja dicht besiedelt. Das heißt, da kann man es eher nicht machen. Darum sind die halt jetzt hier auf diese Offshore-Anlagen aus. Und da muss man halt auch sagen, dass das Problem gerade Richtung Pazifik, dass halt die Küste sehr, sehr steil abfällt. Also man hat nicht diese Flachwasserabschnitte, wo man dann gut Windkraftanlagen aufstellen kann, sondern man braucht dann wirklich diese Hochseeanlagen, die entweder extrem tief gehen oder schwimmend sind und so weiter. Ja, also es ist da auch nicht ganz einfach. Aber Potenzial ist da, genau.
Ja, spannend, weil das ist natürlich auch dann die Grundlage letztendlich, um Wasserstoff zu erzeugen. Die ganze Wasserstoffwirtschaft macht im Endeffekt ja sehr, sehr wenig Sinn, wenn ich den Wasserstoff nicht aus erneuerbaren Energien erzeuge, logischerweise. Und dann, dann kann ich natürlich schon irgendwie so Strategien fahren und mir den Wasserstoff von woanders herholen, wie es in Japan ja immer so diskutiert wird, aus Australien, den vielleicht eben halt zu importieren oder sogar aus Brunei wird dann teilweise diskutiert. Aber es ist natürlich schon attraktiv, wenn ich einfach vor der Küste hier die Windfarmen aufstellen kann und tatsächlich meinen eigenen Strom erzeuge und daraus meinen, ja, sozusagen halt unabhängig von irgendwelchen anderen dann einfach meinen Wasserstoff erzeugen kann. und den dann vielleicht in flüssiger Form oder in gasförmiger Form oder wie auch immer halt dann an Land bringen kann und dann über so ein Schiff, über das wir gesprochen haben, vielleicht über ganz Japan verteilen kann. Also insofern, wenn du das jetzt so erzählst, habe ich schon den Eindruck, man steht da auch in Japan immer noch verhältnismäßig am Anfang und ist da nicht allzu euphorisch, weil auch, so scheint es ja zu sein, so ein bisschen dieser erste Schritt, eben halt Windkraft. Auf Photovoltaik spielt in Japan ja, glaube ich, auch nicht das Riesen, die riesige Rolle. So ein bisschen ja sozusagen der erste Schritt dann noch fehlt, bevor man den zweiten Schritt Wasserstoff machen könnte, richtig?
Ja, genau. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, schon so, dass viel diskutiert wird, viel geplant wird und jetzt muss man schauen, wann das dann wirklich in die Umsetzung geht.
Ja, vielen Dank für die Eindrücke. Hast du, hast du noch
uns,
was, hast du aus Japan dir live berichten kannst oder hast du
berichten? Ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Denn unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt die Aufforderung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr vielleicht noch Fragen an Johannes habt und an seine Erlebnisse in Japan, dann schreibt uns doch gerne. Ihr könnt dafür entweder die E-Mail-Adresse benutzen, kontakt@hydrogenbar.de, oder ihr nutzt das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de. In jedem Falle erreichen uns dann eure Nachrichten und wir können darauf reagieren. Wenn ihr also Fragen an Johannes habt rund um das Thema Japan oder natürlich auch irgendwelche anderen Fragen an uns, irgendwelche Verbesserungsvorschläge und so weiter oder Vorschläge habt, wen wir hier zu Gast mal haben sollten oder welches Thema wir hier behandeln sollten, ja, dann meldet euch doch sehr gerne. Und wir antworten dann natürlich auch auf eure Nachrichten und freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Genau. Und ansonsten, ja, wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören. Freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder an der Hydrogen Bar zu Gast wart und freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr auch in der nächsten Woche für die nächste Folge wieder einschaltet.
Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Sehen uns nächste Woche wieder.